Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachtschatten Podcast, euer Safer Nightlife Podcast aus Berlin. Ich bin Jessie und heute widmen wir uns einem Thema, ja, das leider auch so ein bisschen ein thematischer Dauerbrenner ist, weil es rein theoretisch jede und jeden von euch betreffen könnte. Die Rede ist von Spiking. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben dazu auch schon in der Vergangenheit Folgen gemacht. Aber weil die Situation komplex ist, wollten wir unbedingt dranbleiben und euch natürlich auch mit aktuellen Infos versorgen. Der Gast zum heutigen Thema ist Dr. der Medizin Twyla Michniewicz. Sie arbeitet und forscht an der Berliner Charité. Sie ist Assistenzärztin im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie und sie beschäftigt sich mit ihrer Forschung mit Substanzgebrauch von psychoaktiven Substanzen und in diesem Rahmen eben auch mit dem Thema Spiking. Gemeinsam mit Augustine von Sonar, die kennt ihr ja nun auch schon, wollen wir eben schauen, welche psychischen Belastungen Spiking auch schon beim bloßen Verdacht aufkommen kann. Wir sprechen über die psychischen Folgen, über Mythen rund um das Thema Spiking und natürlich auch über Unterstützungsangebote, sowohl in Berlin als auch bundesweit. Wir geben außerdem Hinweise darauf, wie ihr selbst euch natürlich auch besser schützen könnt, beziehungsweise vielleicht auch euer Umfeld. Am Ende der Folge wisst ihr, welche Mythen ihr getrost vergessen könnt, warum die psychischen Dimensionen von Spiking auch so wichtig sind und welche ganz konkreten Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und meine erste Frage, August, wir haben ja schon von Sonar Podcast-Folgen zum Thema Spiking aufgenommen. Jetzt wäre für mich eben auch die Frage, warum haben wir bzw. ihr vom Träger euch dazu entschlossen, dass noch eine Folge notwendig ist?
Also das Thema ist aus so einer Perspektive für uns immer wieder wichtig aufzugreifen, weil es natürlich immer wieder an den Ständen auch wir Nachfragen dazu bekommen. Man muss sich auch vorstellen, wir haben ja jedes Jahr auch in den Clubs neue Menschen, die das Alter erreichen, in die Clubs zu gehen. Von daher ist es immer wieder gut für uns auch dran zu bleiben. Und im letzten Jahr 2024 hatten wir eine Folge davor auch schon. Von daher hört er auf jeden Fall auch rein. Und für uns ein komplexes Thema aus mehreren Gründen. Also einmal beim Thema Spiking sprechen wir über unterschiedliche Formen. Das kann Twyla auf jeden Fall nochmal ausführen. Wir sprechen bei Spiking immer auch davon, dass unterschiedliche Substanzen genutzt oder verwendet werden und natürlich auch von verschiedenen Motiven. Im Bereich Motiven zum Beispiel absichtsvolle Motive und auch unabsichtsvolle Motive. Also einmal jemand, der wirklich absichtsvoll jemanden was verabreicht in verschiedenen Formen oder auch unabsichtsvoll. Das heißt, ich habe was in meinem Drink und eine Substanz, die ich dann weiterreiche oder sich jemand nimmt und dann eine Substanz einnimmt, die er oder sie nicht nehmen wollte.
Twyla, jetzt hat August schon ein bisschen erklärt, welche Formen von Spiking es gibt. Aber wenn man dich fragt, was ist Spiking, wie erklärst du das denn?
Spiking bezeichnet die Verabreichung einer psychoaktiven Substanz ohne das Wissen oder die Zustimmung der betreffenden Person. Und das kann auf verschiedene Wege erfolgen. Am häufigsten kommt dabei sicherlich das Drink-Spiking vor. Das heißt, es wird eine Substanz in ein Getränk beigemengt. Am häufigsten nimmt man an, kommt dabei tatsächlich Alkohol zum Einsatz. Aber auch andere Formen von Spiking, wie zum Beispiel Needle-Spiking, sind bekannt. Das bedeutet, dass eine Substanz injiziert wird. Auch die Fehldeklaration von optisch nicht unterscheidbaren Substanzen, wie zum Beispiel zwei Substanzen, die beide als weißes Pulver vorliegen und sozusagen anders deklariert werden, würde man als Spiking bezeichnen. Es gibt auch sozusagen in der Literatur Literaturberichte, also eigentlich ehrlich gesagt eher in Medienberichten, ist mir auch schon Spiking mit Vaporizern untergekommen. Dazu gibt es meines Wissens nach aber noch keine wissenschaftlichen Befunde.
Ja, vielen Dank, Twyla. Du hattest in dem vorbereitenden Gespräch auch schon gesagt, dass man allein daran, an den verschiedenen Motivationen oder auch an den verschiedenen Spiking-Formen sehen kann, wie komplex dieses Thema ist. Weil streng genommen wäre es ja auch Spiking, einer anderen Person eine höhere Dosis als vereinbart zu verabreichen, ohne ihres Wissens. Oder August hat auch gesagt, es könnte zum Beispiel wirtschaftliche Interessen haben. Jetzt nicht nur Raub, sondern ganz konkret vielleicht, wenn man einer Person immer statt PEP Crystal gibt, um sie in eine Substanzgebrauchsstörung, also um sie in eine Abhängigkeit einfach zu drängen. Und du hattest eben auch schon gesagt, diese Vaporizer, das habe ich auch schon mal gehört. Ist es eine Urban Myth in diesem Fall?
Also es gibt Medienberichte darüber aus dem Ausland, dass, glaube ich, auch Minderjährige da Symptome wahrgenommen hatten. Aber genau, wie gesagt, keine tiefergehenden Untersuchungen, soweit ich weiß.
Kann man Spiking, also ganz grundsätzlich runtergebrochen, ist die Fremdzuführung von einer Substanz. Und es gibt verschiedene Formen von Spiking, um das jetzt einfach nochmal so in einfachen Worten zusammenzufassen. Also je nachdem, wie gespiked wird, ob mit dem Drink oder mit der Nadel. Und es kann absichtlich sein und es kann als Unfall passieren. So ganz grob.
Genau, also wir sprechen im wissenschaftlichen Kontext eigentlich immer nur von der absichtlichen Verabreichung, weil, wie gesagt, ne, die unabsichtliche Einnahme würde man dann vielleicht einfach als Unfall bezeichnen.
Mhm. Genau. Ja, weil ich glaube, das passiert im Club relativ schnell. Ja. Ich weiß es nicht. Man hat vielleicht Acid in den Drink gemacht und ist aber schon so weit rausgeschwommen selbst, dass wenn jemand dann auf der Tanzfläche fragt, kann ich einen Schluck von deinem Wasser haben, dass man dann sagt, ja, es ist keine böse Absicht, aber im Prinzip ja schon auch Spiking, oder?
Das würde ich sagen, ist ja eine Definitionssache. Ja, ja. Aber was wir zum Beispiel auch was uns in unserer Forschung zum Beispiel auch schon begegnet ist, sind Fälle von Spiking, die wir auch toxikologisch nachweisen konnten, wo wir uns relativ sicher sind, also beziehungsweise die betreffende Person sich relativ sicher ist, dass dieses Getränk gar nicht für sie intendiert war. Mhm. Genau, was sozusagen auch so eine gewisse Zufälligkeit dann auch irgendwie mit sich bringt. Ja.
Ja, jetzt ist unsere letzte Folge über Spiking schon ein paar Jahre her und deshalb würde ich dich, August schüttelt mit dem Kopf, kannst du mir genau sagen, wann die letzte Folge war?
Ja, die letzte Folge ist im Mai 2024 erschienen und hieß Spiking im Nachtleben.
Ja, da kannst du mal sehen. Das ist so mein relatives Zeitempfinden. Mir kam schon ein bisschen länger vor. Es ist dennoch ein bisschen her und ich frage mich, Twyla, gibt es denn seither gerade im Bereich Spiking neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder vielleicht auch Updates, die euch in der Forschung jetzt in diesem Kontext beschäftigen?
Es ist eine Studie aus Australien kürzlich erschienen, beziehungsweise mehrere Studien. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich so aus feministischer Perspektive auch mit dem Thema beschäftigt. Und die haben eine total interessante Analyse dazu gemacht, einerseits, wie die mediale Berichterstattung über Spiking ist und andererseits, wie die Betroffenen ihre Geschichten erzählen, wie die wahrgenommen werden von der Polizei, von den Rettungsstellen. Genau, und was es da vielleicht auch für Dynamiken und Schwierigkeiten geben kann. Genau, soll ich ein bisschen was erzählen von den Studien?
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich interessiere mich natürlich doll dafür, welche Dynamiken das natürlich auch sind. Und du hast zum Beispiel auch gesagt von den Motiven und wie die mediale, ich hatte für ein anderes Projekt, habe ich auch Interviewpartnerinnen gesucht zum Thema Spiking. Und dann kam mir das Feedback, dass sie mit der medialen Berichterstattung nicht zufrieden sind und dass sie deshalb so ein bisschen Bedenken haben, ein Interview zu geben, in dem sie namentlich vielleicht zitiert werden. Kannst du da so ein bisschen teilen, was da so Inhalt der Studie war?
Ja, also man muss sagen, die Studie wurde in Australien durchgeführt. Deswegen lässt sich das natürlich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Aber man muss sagen, da finden sich Muster, die ich durchaus auch in der deutschen und der europäischen Berichterstattung sehe. Und Eins dieser Muster ist, dass diese Artikel totale Ängste schüren können. Dass die häufig so aufgebaut sind von so einem Narrativ, von einer jungen Frau, die an einen Club geht und dann passiert ihr etwas ganz Schlimmes und die Moral von der Geschichte ist, dass sie am besten gar nicht erst aus dem Haus gegangen wäre. Jetzt mal so ganz überspitzt ausgedrückt. Und damit werden natürlich irgendwo Rollenstereotype natürlich verstärkt. Es wird das Stereotyp verstärkt, dass Spiking etwas ist, was sozusagen in einem anonymen Kontext immer nur passiert, was schon mal nicht der Fall ist. Dass das nur junge Frauen betreffen würde, was auch nicht der Fall ist. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass diese Personengruppe nicht betroffen ist, aber es zeichnet eben ein Bild, was unvollständig ist. Ne? Und die Moral von der Geschichte ist dann sozusagen, dass die Personen am besten zu Hause geblieben wären, was natürlich die Schuld total auf der Seite des Opfers ablehnt. Ne? Und das ist natürlich ein riesiges Problem, was so ein Stück weit wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass man bei Spiking oder bei Spiking-Verdacht in den seltensten Fällen einen Täter oder eine Täterin feststellen kann. Das liegt so ein bisschen manchmal in der Natur der Sache. Aber die Moral kann eben nicht sein, dass Frauen sozusagen höchst wachsam sein müssen, wenn sie durchs Nachtleben gehen. Ne? Natürlich sollte man immer irgendwie auf sich selbst und seine Freunde achten, aber das ist eben irgendwie ein unvollständiges Bild und eine zu einseitige Berichterstattung meiner Meinung nach.
Da möchte ich auch direkt nochmal auf das Statement von Andrea aus einem der vergangenen Folgen hinweisen, die eben auch gesagt hat, also diese Bänder, die man zum Beispiel auch im DM-Markt kaufen kann, die suggerieren eine falsche Sicherheit. Und im Prinzip ist das so eine marketingstrategische, aus dieser Angst eben Profit zu, weil es ist eine Opfer-Täter-Verschiebung. Also es ist ja nicht irgendwie, so jetzt nicht bei der Frau, es ist so ähnlich wie zu fragen, was hattest du denn an, als es passiert ist, also dass man das nicht machen kann.
Eben. Absolut, da sprichst du einen total wichtigen Punkt an und das ist ganz richtig, das suggeriert eine total falsche Sicherheit. Ne? In den Medien kommt am allerhäufigsten die Substanz GBL vor, aber auch Benzodiazepine. Ne? In den USA nennt man das ja Roofies. Das ist so ein Slangbegriff für Rohypnol, was wiederum der Markenname für ein bestimmtes Benzodiazepin ist. Dieses Benzodiazepin verwenden wir in Deutschland gar nicht. Das ist ja einfach nicht üblich. Aber das suggeriert, dass die Substanzen, die bei Spiking zum Einsatz kommen, eher sedierende Substanzen sind. Man nennt das ja häufig, und in den Medien wird es sozusagen am häufigsten so genannt, auch K.O.-Tropfen. Na, das bedeutet, das Motiv beim Spiking ist, dass die Person K.O. wird, sozusagen ohnmächtig oder sozusagen wehrlos wird. Und das ist sicherlich eines der Motive. Aber das blendet aus, dass wir wissen, dass bei Spiking auch ganz andere Substanzen zum Einsatz kommen. Wir haben aus Deutschland dazu noch keine wirklich aussagekräftigen Daten. Aber wir wissen zum Beispiel aus Großbritannien, aus einer Auswertung der britischen Polizei, dass da häufig auch das Stimulans Kokain oder auch MDMA als entaktogene Substanz vorkommen. Und das Problem ist, wenn man immer nur von K.O.-Tropfen spricht, dass eine Person, die vielleicht eine entaktogene Wirkung wahrnimmt, möglicherweise gar nicht auf die Idee kommt, dass sie gespiked wurde.
Das ist super spannend, weil Entaktogene natürlich, vielleicht bin ich dann auch eher bereit, ne, aus dieser Euphorie, aus diesem Herzöffnen, weiß ich nicht, Dinge vielleicht auch mit jemandem zu tun. Ich sage das jetzt ganz ungern, weil es geht auch wieder in dieser Richtung sexuelle Übergriffigkeit. Ich habe auch auf der Suche nach InterviewpartnerInnen mit Männern gesprochen, die auch gespiked worden sind. Es ist jetzt wirklich zu sagen, das sei ein Frauenproblem, ist einfach auch zu klein gedacht. Aber August, du wolltest auch noch etwas ergänzen.
Genau, ich wollte nur noch mal ergänzen, also warum diese Bänder natürlich, also jetzt ist es schon so ein bisschen angeklungen, aber vielleicht noch mal verkürzt, diese Bändchen aus den Drogerien sind für uns sozusagen aus dem Grund gibt es eine falsche Sicherheit, weil wir noch kein Bändchen haben, was sozusagen jede Substanz, die es gibt, analysieren könnte. Das ist ein zu komplexes Verfahren. Das heißt, zum Beispiel, wenn jetzt ein Band oder wenn sozusagen der Test darauf auf GHB, GBL reagieren würde, reagiert er natürlich nicht auf die anderen Substanzen, die halt auch genutzt werden könnten. Und deswegen sind die aus unserer Sicht halt schwierig.
Das geht schon in die Richtung meiner nächsten Frage, denn ich wollte darauf, erstens wollte ich gerne wissen, ob die Fragen zum Thema Spiking an den Infoständen mehr geworden sind, denn ich habe schon das Gefühl, dass Spiking, wie Twyla das auch gerade gesagt hat, es hat Ängste geschürt, unter anderem durch mediale Berichterstattung, dass da aber auch urbane Mythen irgendwie entstanden sind. Was sind so die häufigsten Fragen vielleicht, die bei euch an den Infoständen auch auftauchen?
Also ich würde sagen, es ist immer ein durchlaufendes Thema und es hat immer quasi Fragen, also anders gesagt, jeder, der anfängt ins, und leider vor allem weiblich gelesene Personen, die anfangen, sich im Nachtleben zu bewegen, bekommen es von Haus aus mitbekommen. Also von Haus aus gesagt, pass auf deinen Drink auf. So, das ist ja was, was sozusagen uns gleich mitgegeben wird. Und von daher gibt es da natürlich etwas, wenn man sozusagen sich dann anfängt, im Nachtleben zu bewegen, sich mit auseinandersetzen muss. Also wie nehme ich eine Flasche, nehme ich ein Glas, wie verhalte ich mich, kann ich das abstellen, wenn ich auf Toilette gehe oder nicht? Das heißt erstmal, genau, um da sozusagen, ja, das ist einfach eine Frage, die jeden, glaube ich, beschäftigt immer. Und wenn man dann quasi, ne, dann gibt es immer Vorfälle, wo vielleicht auch Menschen sich mit der Frage im Umfeld auseinandersetzen. Hatte ich jetzt einen Blackout, weil ich vielleicht zu viel oder anders konsumiert habe oder nicht? Das heißt, ich frage vielleicht mal im Freundeskreis rum. In der letzten Nacht, ist euch da was aufgefallen? Das heißt, sozusagen, man ist oft mit dieser Frage konfrontiert, würde ich sagen. Und aus unserer Sicht, was wir sozusagen an den Ständen für Fragen bekommen, ist natürlich immer, oder wo wir aufklären möchten, ist, dass sozusagen K.O.-Tropfen bzw. GHB, GBL nicht als einzige Substanz verabreicht werden können. Es gibt andere, dass es auch andere Orte gibt, wo Spiking passieren kann. Also einerseits natürlich im Club und im Nachtleben und in Bars, aber durchaus auch in anderen Settings. Man ist unterwegs mit Freundinnen oder im privaten Umfeld. Es gibt auch Orte, also auch in Bahnen an sich könnte sowas passieren. Also es ist sozusagen all da, wo vielleicht Menschen aufeinandertreffen und genau, es gibt. Und was auch oft gefragt, also was ein Mythos, der uns auch oft begegnet ist, dass man es schmecken würde. So, also dass man, wenn es besonders bitter ist, mein letzter Drink, der hat jetzt anders geschmeckt als davor. Es war bestimmt Spiking, das sind auch mal wieder Fragen und ja.
Dazu hätte ich jetzt noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst oder ob ihr sie beantworten könnt. Es ging vor kurzem über TikTok, ja, ich über 40 nutze TikTok, ging ein Bild rum und da wurde gezeigt, weil das ja sehr aggressiv ist, eine sehr aggressive Substanz. Und da wurde gezeigt, dass das Glas, man könne es am Glas sehen, denn wenn das der Drink mit G gespiked worden wäre, dann würde das Plastikglas angegriffen werden. Habt ihr sowas schon mal gehört?
Also wenn jetzt GHB, GBL verwendet werden würde, würde das, glaube ich, also wenn man jetzt einen Tropfen auf Glas träufeln würde, gäbe es durchaus Tendenzen, dass man es merkt. Aber ich würde sagen, das ist ja gar kein verlässlicher Indikator, auf den ich mich verlassen würde. Also weil es würde ja bedeuten, dass damit etwas, eine chemische Reaktion passieren würde, müsste der Drink ja eine ganze Weile stehen. So, von daher wäre das nichts, also mir jetzt nicht bekannt, dass irgendjemand im Nachtleben gesagt hat, oh, mein Glas reagiert, von daher ist da jetzt was drin. Von daher aus meiner Sicht nichts, gehört und wäre auch nichts, worauf ich mich verlassen würde.
Also ihr hört es, ich versuche hier Fragen oder Antworten zu bekommen, mit denen ihr arbeiten könnt, aber ich fasse es nochmal zusammen. Es gibt keine sicheren Tests fürs Biking und es gibt erstmal also auch die Indikatoren. Selbst wenn ihr Erinnerungslücken habt, muss es nicht Biking sein, sondern es kann einfach vielleicht das Glas zu viel sein, das ihr euch selbst gegönnt habt. Twyla, gibt es noch weitere Mythen irgendwie, die vielleicht auch im wissenschaftlichen Kontext auftauchen?
Ich glaube, ich würde gerne noch mal was zu dem letzten Punkt sagen, zum Thema sozusagen, ob man Spiking irgendwie, ob man das in einem Glas sehen könnte bei bestimmten Substanzen. Und ich würde das ganz, ganz klar verneinen und irgendwie sehr davor warnen wollen, sich da auf irgendwelche optischen oder geschmacklichen Hinweise zu verlassen. Vor allen Dingen insbesondere bei der Substanz GBL, deswegen, weil die Dosis von Person zu Person so individuell ist. Also das heißt sozusagen, der Dosis-Wirkungszusammenhang, das heißt, welche Dosis ist notwendig, um welchen Effekt zu erzielen. Und diese Dosis hängt auch nochmal sehr davon ab, wie viel Alkohol eine Person konsumiert hat. Das heißt, es kann durchaus sein, dass auch sehr kleine Mengen einer Substanz, dass auch sehr kleine Mengen von GBL ausreichen können, um eine gravierende Wirkung zu erzielen. Deswegen würde ich mich da auf keinen Fall auf irgendeinen optischen Indikator verlassen.
Plus, wenn, in der Regel ist ja die Substanz dann verdünnt. So, da weiß ich jetzt nicht, wie das in dem TikTok-Video war. Und Gläser sind ja unterschiedlich. Also von daher.
Nee, aber ich finde es immer auch super wichtig, über solche viralen Trends einfach nochmal so Bezug aufzunehmen, weil es ist einfach in meinem Feed auch aufgetaucht und ich habe mir gedacht, die Menschen glauben das ja, ne? Also man hat ja immer so ein bisschen auch dieses unterbewusste Bedürfnis, sich natürlich selbst zu schützen und dann nimmt man natürlich alles auf, so ein bisschen aus dieser Angst, aus dieser Panikmache. Viel Panikmache ist auch jetzt entstanden bei Needles Biking, dazu haben wir auch eine Folge gemacht und die solltet ihr euch auch, wenn es eure Zeit zulässt, unbedingt nochmal anhören. Denn gerade um dieses Thema bestehen sehr viele Mythen und ich kann mir vorstellen, dass dann natürlich Expertinnen, wie du es bist, Twyla, dann gern zum Interview gebeten werden und dann möchte man, oder erhofft man sich, einfache Antworten auf komplexe Fragen. Warum sind denn die Antworten auf dieses Thema eben nicht so einfach?
Naja, das ist so kompliziert, weil es eine Situation ist, die von sehr, sehr viel Ungewissheit geprägt ist. Wenn man das mal aus der Perspektive einer betroffenen Person durchgeht, dann ist der Ablauf normalerweise so, eine Person normalerweise in der Freizeit, ne, macht irgendwas, was eigentlich eher eine schöne Aktivität ist, in einem sozialen Kontext, nimmt dann meistens irgendwelche Symptome wahr, die sie sich nicht gut erklären kann und schlussfolgert daraus, okay, irgendwas stimmt nicht und denkt, okay, eine Möglichkeit dafür könnte sein, dass mir jemand was verabreicht hat. Und es ist ganz, ganz typisch, dass die Personen sich eben nicht hundertprozentig sicher sind, aber sie sind eben verunsichert, weil sie irgendwelche Symptome wahrnehmen, die sie sich nicht erklären können. Und das ist nun mal eine der Möglichkeiten, die uns dabei einfallen. Ne? Wenn wir merken, mir dröhnt der Kopf und meine Nase läuft, dann denkt man sich, vielleicht habe ich eine Erkältung. Das ist eine sehr wahrscheinliche Erklärung dafür. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Wer hat das gemacht? Wann ist das passiert? Wird es jetzt noch schlimmer? Ne? Wird es mir jetzt noch schlechter gehen? Und natürlich auch, warum ist das passiert? Und welche Substanz habe ich jetzt im Körper? Und das ist total verunsichernd. Und man muss einfach schon mal so festhalten, dass das eine psychologisch total schwierige Situation ist. Und dann wird diese Situation noch schwieriger dadurch, dass es in unserem Kulturkreis dazu gehört, dass in der Freizeit auch regelmäßig Alkohol konsumiert wird. Und sehr viele Personen, mit denen wir gesprochen haben, die von Spiking betroffen waren, haben gesagt, ich war auch mit meinen Freundinnen unterwegs, ich hatte auch 3 Drinks getrunken und ich hatte dann Angst, zur Polizei zu gehen, weil ich Angst hatte, dass sie mir nicht glauben. Und das ist leider ein riesiges Problem, dem wir natürlich medizinisch nicht nur begegnen können, das ist irgendwo ein gesellschaftliches Problem, weil es berührt, wie wir mit Gewalt und vor allen Dingen auch Gewalt gegen Frauen umgehen. Ne? Wie gehen wir mit Situationen um, wo wir nicht genau, wo wir keine Beweisbilder oder Kameraüberwachung haben und es steht so gewissermaßen Aussage gegen Aussage oder Aussage gegen nichts, ja, wie in diesem Fall. Viele Personen sagen, ich wollte nicht zur Polizei gehen, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte, dass die dann sagen, ach Mädel, du hast nur zu viel getrunken. Na, das heißt, es ist Spiking ist eine Straftat, die sich weitestgehend im Dunkelfeld abspielt. Ja. Und das gleiche Problem haben wir teilweise auch in Notaufnahmen. Na, häufig ist es nun mal so, dass Personen auch Alkohol konsumiert haben und dass die Symptome auch schwierig auseinanderzuhalten sein können. Und was im Nachgang zu so einer Situation dann immer sehr, sehr schwierig ist, ist, dass es irgendwann zu spät ist, alle Substanzen sicher nachweisen zu können. Na, häufig läuft es dann so, dass die Person vielleicht erstmal nach Hause geht, sich ein bisschen auskurieren will und dann am nächsten Morgen vielleicht aufwacht und merkt, nee, da hat wirklich irgendwas nicht gestimmt und dann vielleicht ins Krankenhaus geht oder zur Polizei geht. Und dann sind schon einige Stunden vergangen und manche Substanzen, muss man sagen, kann man nur sehr kurz nachweisen, was wiederum dazu führt, dass dann vielleicht keine Diagnostik veranlasst wird. Ich würde ganz klar sagen, auch wenn es erst 2 Tage später ist, macht es immer Sinn, zur Polizei zu gehen oder ins Krankenhaus zu gehen und eine toxikologische Diagnostik durchführen zu lassen, weil die allermeisten Substanzen sich länger nachweisen lassen als nur 12 Stunden, was zum Beispiel die Nachweisgrenze, die sichere Nachweisgrenze für GBL ist.
Ja, jetzt wäre meine Frage natürlich, wie viele bestätigte Fälle von Spiking gibt es denn? Macht man das, dass man sagt, im Jahr 2024 meldete die Polizei, weiß ich nicht, so und so viele Fälle von Spike? Wird das erfasst?
Also, genau, klar. Alle Fälle, wo Spiking im Raum steht, die der Polizei gemeldet werden, die zur Anzeige gebracht werden, werden natürlich erhoben. Nicht bei allen Fällen erfolgt dann eine toxikologische Diagnostik. Das liegt immer im Ermessen der ermittelnden BeamtInnen. Aber Spiking steht häufig auch im Zusammenhang mit anderen Straftaten, wie zum Beispiel sexualisierter Gewalt oder auch Raubdelikten. Und deswegen ist das durchaus eine sehr heterogene Gruppe an Straftaten, über die wir da sprechen.
Und ich glaube, du hattest es im Vorfeld schon mal gesagt, ich wiederhole das an dieser Stelle aber nochmals, die toxische Diagnostik, die findet ja dann nur statt, natürlich wenn die betroffene Person der zustimmt, aber nachdem die Strafanzeige gestellt worden ist. Und viele Betroffene stellen ja schon keine Strafanzeige. Was ist denn das Ziel eurer Forschung? Was ist das Ziel der Studie? Wie, weiß ich nicht, Konsumtrends, welche Substanzen werden verwendet, um zu spiken oder wer ist betroffen vom Spiking. Kannst du darüber Aussagen treffen?
Also ich bleib jetzt etwas vage, weil wir über unser genaues Studiendesign nichts sagen. Ne? Genau, wir führen mehrere Projekte zum Thema Spiking durch. Einerseits ist unser Ziel, festzustellen, wie häufig kommt das vor, welche Substanzen kommen dabei zum Einsatz, was sind die Kontexte, in denen das passiert, was sind vielleicht auch Risikokonstellationen. Und wir wollen auch untersuchen, was die psychologischen Folgen von Spiking sein können oder auch nur von dem Verdacht, dass man gespiked wurde. Denn allein diese Situation kann psychisch total belastend sein, auch wenn am Ende bei der Toxikologie nichts rauskommt und es vielleicht irgendeine andere Erklärung für den Zustand gibt.
Du hattest vorhin schon betont, dass die psychische Belastung enorm ist und dass selbst schon der Verdacht traumatische Auswirkungen haben kann. ich kann mir vorstellen, dass wenn wir über Resilienz sprechen oder die Art und Weise, wie eine betroffene Person diese Erfahrung integriert, ja vielleicht auch etwas sehr Subjektives sein kann. Ich frage mich jetzt allerdings, wie kann man sich davor schützen? Gibt es so Best-Practice-Tipps? Wir haben ja schon gesagt, die Armbänder, die helfen leider nicht.
Also ich würde sagen, Testing mit selbstgekauften Devices, die keine Medizinprodukte sind, das ist ungünstig, aber medizinische Hilfe aufsuchen wäre immer meine klare Empfehlung. Und ich überlege gerade, wir haben eigentlich die Sache mit der psychischen Belastung, da sind wir so ein bisschen vom Pfad abgekommen, das hatten wir eigentlich gar nicht so richtig zu Ende besprochen. Ich würde da einfach nochmal ansetzen, genau, oder was psychische Belastungen sein können, die durch Spiking entstehen können, das ist unter anderem Gegenstand unserer Forschung, aber was wir jetzt schon sagen können, ist, dass das ganz unterschiedlich ausfallen kann und sowohl vom Kontext, also der Situation abhängen kann, in der das passiert ist, als auch vielleicht von der Person selbst und was sie so an Vorerfahrungen mitbringt. Und man könnte jetzt vielleicht mal sozusagen so einen Vergleich ziehen zu irgendeinem anderen potenziell traumatisierenden Ereignis zum Beispiel. Na, sagen wir mal, jemand hat einen Unfall und fährt irgendwie gegen einen Pfosten, weil er sich mit seinem Kumpel unterhalten hat und zur Seite geschaut hat. Und dann steckt er das vielleicht irgendwie anders weg, weil er sagt, ach, es war einfach so ein bisschen so eine dusselige Situation, als wenn irgendjemand vielleicht angefahren wird im Straßenverkehr. Es ist kein allgemeingültiges Beispiel, aber ich will damit sagen, welche Hilfe man nach so einer Situation erhält, ob man die ganze Zeit mit seinen Freunden ist, die auf einen achten oder ob man vielleicht alleine ist, vielleicht sogar eine Gedächtnislücke hat, nicht weiß, was passiert ist, sich große Sorgen darüber macht, was in der Zeit vielleicht auch passiert sein könnte. Das ist natürlich was total anderes. Und die Umstände beeinflussen dementsprechend auch die psychische Belastung, die damit einhergehen kann.
Macht ja auch total Sinn, ne? Die Resilienz eines jeden Menschen ist ja durchaus sehr unterschiedlich. Also selbst, es liegt wahrscheinlich noch nicht mal am Schweregrad des Ereignisses, sondern wirklich, wie der Mensch mental in der Lage ist, das Erlebte zu integrieren. Das ist ja eine super subjektive Erfahrung.
Ich würde sagen, es ist immer ein Zusammenspiel. Und gleichzeitig kann man jetzt nicht sagen, eine Person ist so und so resilient und deswegen wird sie das nicht weiter tangieren. Ne? Man weiß nie, wie man auf bestimmte Lebensereignisse reagiert. Und das hat einfach auch dann sehr viel damit zu tun, wie mit dieser Situation umgegangen wird, ob man Hilfe erhält oder ob man sozusagen abgestempelt wird und einem gesagt wird, man hätte nur zu viel getrunken zum Beispiel. Ne? Das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn vielleicht in Berlin, aber vielleicht auch bundesweit?
Also tatsächlich ist das ein Thema, wofür es noch gar nicht so viele dezidierte Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Es gibt natürlich Angebote, die sich allgemein sozusagen dem Opferschutz widmen, auch Angebote für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Unsere Fachstelle Lara e.V. heißt das in Berlin, die kennen sich total gut mit diesem Thema aus und bieten da auch sozusagen sehr gute Erstberatung an. Aber genau das ist auch so ein bisschen Gegenstand unserer Forschung, dass wir ermitteln wollen, was ist eigentlich vielleicht der Nachsorge- und der Unterstützungsbedarf nach solchen Ereignissen.
Was in Bezug auf Prävention ist denn möglich? Ich gebe die Frage nochmal an dich, August, denn du hast ja schon gesagt, also die Bänder gehen in die falsche Richtung. Was geht denn in die richtige?
Genau, Andrea hatte das auch in der letzten Folge nochmal gesagt. Prävention ist natürlich
deshalb schwierig, weil es ja immer die Umkehr macht. Das heißt, die Person, die möglicherweise betroffen ist, hat sich zu kümmern. Aber trotzdem finden wir es wichtig, dass man das besprechen kann, was genau. Und das geht aber für ganz unterschiedliche Settings. Also vielleicht ne im Feierkontext miteinander zu sprechen, im Kontakt zu bleiben. Das geht ja einmal allgemein, wenn ihr weggeht, was möchte ich konsumieren, was konsumiere ich, sodass dein Umfeld natürlich ja auch einschätzen kann, okay, was die Person jetzt gesagt hat, was sie konsumieren möchte, haut es hin, sprecht miteinander ab, wenn ihr die Party verlasst, wenn ihr merkt, jemand in eurem Umfeld verhält sich so wie es normalerweise, also so, wo ihr Fragezeichen habt, sprecht die Person auch einfach an oder bietet ihr Unterstützung an, sie nach Hause zu bringen, dass sie quasi nicht alleine da aus dem Club geht. Das heißt, es gibt so ein bisschen mehrere Ebenen. Einmal ich als Person könnte ja, habe natürlich irgendwie eine Handlungsrahmen, aber natürlich auch mein Umfeld und das betrifft einmal die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, aber natürlich auch Personal drumherum. Das heißt jetzt in einem Club-Kontext, dass ein Club sozusagen das Personal sich auch darin schulen lässt, dass sie das Barpersonal auch Bescheid weiß oder Security die was tun, wenn jemand, wenn man das Gefühl hat, die Person ist, möchten wir so eigentlich nicht nach Hause gehen lassen, sehen wir eigentlich jemanden, den wir ansprechen können, also das heißt, da gibt es für mehrere Ebenen Sachen, wo es sich lohnt, drüber zu sprechen und vor allen Dingen auch vorher wirklich im Freundeskreis sich drüber auszutauschen, über eigene Grenzen und wie umgehen, wenn ich gehen möchte und jemand auch merkt, die Person ist intoxikiert, also und das kann ja mehrere Gründe haben, also ist falsch, also hat zu viel konsumiert, versehentlich, unbeabsichtigt, weil die Substanz vorher nicht getestet wurde oder aus anderen Gründen, das könnt ihr ja nicht einschätzen, aber in dem Moment heißt es natürlich, aufeinander zu achten.
Auf das Einanderachten, da habe ich noch eine kleine Anekdote, denn meine Freundin hat mich jetzt gebeten, den Standort mit ihnen zu teilen und dabei für immer einzustellen. Und dann haben die gesagt, Jessica, das machen wir nicht, weil wir ja wissen wollen, wo du, jetzt um 3 Uhr deinen Podcast aufnimmst, sondern weil wir einfach checken wollen, dass du immer gesund nach Hause gekommen bist. Und das fand ich total süß. Datenschutzrechtlich vielleicht ein bisschen bedenklich, aber ich habe mit meinen besten Freunden mit meinem Standort für immer geteilt. Twyla, hast du noch vielleicht Ratschläge oder Tipps, wie man sich vielleicht schützen könnte, beziehungsweise was man präventiv beachten sollte?
Ich würde mich einigen Punkten total anschließen wollen. Und ich finde, das Wichtigste ist, allgemein beim Konsum immer sozusagen auf sich selbst zu achten, auf sich selbst zu hören, auch da einfach ehrlich mit sich selbst zu sein, wie fühle ich mich, und aber natürlich auch aufeinander zu achten. Und ich finde es immer ganz wichtig, das muss nicht nur im Freundeskreis sein, das kann auch auf einer Party vielleicht mal irgendeine Person sein, die man irgendwo sieht und einfach mal nachzufragen, ob alles in Ordnung ist, ob die Person irgendwas bleibt. Das prägt ja auch total die Atmosphäre bei einer Veranstaltung, wie gut oder schlecht die Menschen gegenseitig auf sich achten. Und ganz grundsätzlich würde ich auch sagen, egal warum es jemandem gerade schlecht geht, sollte dieser Person medizinische Hilfe angeboten werden und vielleicht auch einfach mal ein Rettungswagen gerufen werden, wenn die Person das offensichtlich selber nicht mehr gut entscheiden kann. Hier gilt immer die Devise, lieber einmal zu viel als zu wenig. Das ist ja die Aufgabe der Rettungskräfte, einzuschätzen, welche Hilfe braucht diese Person jetzt. Und ich würde immer sagen, wenn man denkt, dass man gespiked wurde oder dass über über einen Freund oder eine Freundin denkt, dass der erste Weg ins Krankenhaus führen sollte, um dann eine Testung zu veranlassen und zu schauen, was sind die nächsten Schritte. Aber immer wenn man sozusagen solche gravierenden körperlichen Symptome erlebt und denkt, es stimmt irgendwas nicht, sollte man sich irgendwie in medizinische Überwachung begeben.
Da war jetzt auch nochmal mein Appell so ein bisschen gegen Schluss. Es ist so schambehaftet noch das Thema. Aber man tut nicht nur sich selbst und seiner eigenen Gewissheit ja Gefallen, wenn man es vielleicht toxikologisch diagnostizieren lässt, sondern man hilft eben auch wirklich, präventive Maßnahmen da oder Studien zu unterstützen, um perspektivisch da wirklich auch wieder mehr Sicherheit in dieses Thema zu bringen.
Genau. Weitere Infos findet ihr auch nochmal auf der Homepage von Sonar Berlin. Auch vielseitige und auch Unterstützungsangebote, wo ihr euch hinwenden könnt. Einmal auf für weiblich gelesene Personen, männlich gelesene Personen und genau, setzt euch gerne vorher damit auseinander, habt die irgendwie griffbereit, das macht total Sinn.
Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Twyla, vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input und natürlich auch die Zeit, die du dir für uns genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Wenn ihr jetzt da draußen noch Fragen habt oder vielleicht eigene Erfahrungen mit uns teilen möchtet oder vielleicht auch einfach nur Unterstützung sucht, schreibt uns gerne eine Mail an nachtschatten@safer-nightlife.berlin. Und denkt daran, Sonar, die haben ja nicht nur diesen Podcast, die haben ja auch noch ganz viele Infos und Beratungsangebote und noch Tools rund um das Thema Safer Youth. Und das findet ihr auch auf safer-nightlife.berlin. Das war's von uns und ja, bleibt sicher, bleibt neugierig und bis zur nächsten Folge.